Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.
Jetzt also doch oder doch zu spät. Es ist Dienstagabend, der 16. April 2024. Und wir treffen uns digital zu einer Sonderfolge der Löwenzeit. Wir, das sind Thomas vom Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hallo Tom.
Hi Thorsten.
Ja, ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und wir sprechen über die Handballnachricht des Tages. Der Bergische HC trennt sich nun also doch von Trainer Jamal Naji und seinem Co-Trainer Peer Pütz. Das ist die Mitteilung, die uns am Abend erreicht hat. Wie sehr hat sie dich, Tom, am Ende dieses heutigen Tages, es war glaube ich so gegen 19.30 Uhr ungefähr, als die Pressemitteilung kam, wie sehr hat sie dich überrascht?
Für den heutigen Tag hat sie mich sehr überrascht, in dieser Sekunde auf jeden Fall, da habe ich nicht mitgerechnet. Ich war gerade dabei aufzubrechen und woanders hinzugehen und dann hatte ich nochmal kurz ein bisschen Arbeit, um es noch ganz schnell ins Blatt zu kriegen und ins frühe E-Paper.
Und in den Podcast, wir haben dann spontan verabredet uns, ja, es ist jetzt ungefähr 22.30 Uhr an diesem Dienstagabend. Im Fernsehen kämpft der BVB gerade noch ums Überleben in der Champions League, aber wir haben uns entschieden, wir sprechen lieber über Handball in einer Sonderfolge der Löwenzeit. Also, offizielle und sofortige Freistellung, so heißt das dann ganz korrekt, von Jamal Naji und Peer Pütz gleichzeitig. Die Info des Vereins, es soll nun weitergehen mit Arno Gunnarsson und dem Assistenzteam, bestehend aus Markus Pütz und Fabian Gutbrot, die bereits am Freitag gegen Balingen-Wallstätten auf der Mannschaftsbank des BHC sitzen sollen. Die Ausgangslage ist soweit klar. Der BHC hat 12 Ligaspiele in Folge verloren, steht weiterhin auf dem vorletzten Platz der Tabelle, jetzt mit 5 Punkten Rückstand zum rettenden ersten Nicht-Abstiegsplatz. Gleichzeitig, Tom, es war vor 9 Tagen das Spiel gegen Eisenach, als zuletzt auch nochmal ganz offiziell Jörg Föste, der BHC-Geschäftsführer, betont hat, dass man mit Jamal Naji auf jeden Fall bis zum Saisonende weitergeht.
Richtig. Das Zitat war, wir werden den Trainer in dieser Spielzeit nicht mehr wechseln.
Dazwischen lagen 9 Tage, eine Niederlage gegen die Rhein-Neckar-Löwen, auch wenn die vielleicht erwartbar war. Aber so, ich würde sagen, die ganz großen Rahmenbedingungen und Faktoren haben sich doch eigentlich nicht verändert. Was hat jetzt doch den Ausschlag gegeben, sich von Jamal Naji zu trennen?
Ja, da kann ich natürlich so konkret nicht zu sagen, sondern kann nur spekulieren, dass man eben ja erkannt hat, was ja eigentlich jetzt seit ein paar Wochen sich aufdrängt. Es gibt jetzt gab keine große Weiterentwicklung. Man hat weiterhin in den Schlussphasen der Spiele nicht gut ausgesehen, hat da wieder Fehler gemacht. Man hatte sicher in den Spielen gute Ansätze. Man kann der Mannschaft auch nicht vorwerfen, dass sie nicht gekämpft hat oder ähnliches. Also auch nicht bei den Rhein-Neckar-Löwen. Aber so richtig, das hat Jörg Föste ja dann auch in seinem Zitat entsprechend so kommuniziert, dass man sich eingestehen musste, dass nach den Gesprächen die treue Bekenntnisse, also keinen Effekt gezeigt haben, keine Wirkung gezeigt haben, so ähnlich, glaube ich, war es formuliert. Und das muss man ja einfach auch, so eingestehen. Das ist ja einfach so. Man hat danach weiterhin keine Ergebnisse geholt. Es war von der Struktur häufig sehr ähnlich, dass man in den Spielen mithielt, es einigermaßen offen hielt und dann am Ende es aber verloren hat. Das hat man danach auch nochmal häufiger erlebt. Klar, man hat nicht mehr dieses totale, man ist nicht so total nochmal untergegangen, wie man in Leipzig halt untergegangen ist, wo, ich sag mal, viele Vereine wahrscheinlich schon reagiert hätten und gesagt hätten, so an der Stelle bis hierhin und nicht weiter, hier müssen wir den Trainer tauschen. Da hat man es halt nicht gemacht, sondern man dachte, man schwört sich ein und kriegt es hin und muss es halt jetzt sich eingestehen, dass es nicht geklappt hat. Warum es dann ausgerechnet jetzt so ist, dass man genau nach dem Rhein-Neckar-Löwenspiel das Statement quasi widerlegt, wir werden den Trainer in dieser Spielzeit nicht entlassen. Warum das jetzt ausgerechnet ist, kann ich nicht sagen. Ich kann mir nur vorstellen, dass man natürlich anfängt, irgendwie zu planen, dann auch ja Richtung zweite Liga. Ich meine, das muss sich der BRC ja eingestehen. Man hat 5 Punkte Rückstand auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Eisenach hat auch noch machbare Spiele. Die werden also wahrscheinlich noch irgendwelche Punkte holen. Und der BRC müsste schon ganz, ganz heftig punkten. Auch jetzt natürlich. Ich glaube, selbst 4 Siege aus 6 Spielen, die noch sind, reichen vielleicht zumindest nicht, um Eisenach einzuholen. Mit 5 schon eher, aber das ist natürlich eine absolute Mammutaufgabe. Also man muss sich ja realistisch einfach mit der zweiten Liga beschäftigen. Und das wird Jörg Förster ja tun, auch wenn er darüber öffentlich nicht spricht, über das Thema, sondern den Fokus natürlich immer noch auf den Klassenerhalt hält. Muss man aber trotzdem über die zweite Liga nachdenken. Und wenn man dann zu der Erkenntnis kommt, dass es in der kommenden Saison nicht weitergeht mit dem Trainer, also einfach hypothetisch gesagt, dass man nicht mit dem Trainer in die zweite Liga geht, dann kann man natürlich auch relativ schnell zu der Erkenntnis kommen, dass man sagt, naja, was ist jetzt der Unterschied, ob wir ihn dann jetzt freistellen oder ob wir das im Sommer machen? Das ist dann vielleicht auch nicht der große, selbst wenn man jetzt vielleicht ein bisschen mehr Hoffnung hat als vorher durch den Trainerwechsel, aber ich glaube, man kann ja jetzt nicht sagen, so, jetzt halten wir die Liga noch. Also das ist natürlich die Hoffnung immer, aber vielleicht hat sich das dann halt angeboten, das halt jetzt schon zu machen. Ich kann da wie gesagt nur spekulieren, denn seitens der Geschäftsführung wird da auch nichts mehr zu kommen. Also ich habe dann auch, also Thorsten Hesse, der Pressesprecher, hat es auch gesagt, dass jetzt mit dieser Pressemitteilung alles gesagt ist und es jetzt zu diesem Thema seitens der Geschäftsführung keine Ergänzung mehr gibt. Von daher ist jetzt der genaue Beweggrund, warum jetzt, bleibt im Bereich der Spekulation. Lange Antwort. Ich hoffe, es war ein bisschen Inhalt drin.
Gerne vielleicht noch ergänzen, das, was uns der eine oder andere wird sicherlich schon gelesen haben. Das, was uns vorliegt, auch an Stellungnahme der Geschäftsführung, ist das Statement von Jörg Förster. Der einerseits von den Treuebekenntnissen, den erhofften, aber nicht eingetretenen Effekten spricht und davon, dass das Setzen eines neuen Impulses daher unausweichlich gewesen sei. Zugleich betont er vorweg auch nochmal, man habe Jamal in der gemeinsamen Zeit kennen und schätzen gelernt und hatte bis zuletzt noch gehofft, eine weite Strecke gemeinsam gehen zu können. Man danke ihm und Per Pütz, für die geleistete Arbeit und wünsche für den weiteren Weg persönlich und sportlich von Herzen alles erdenklich Gute. Zitat Ende. Also trotz schwieriger Umstände, gut, auch das ist, denke ich mal, Geschäft, aber auch da gibt es ja solche und solche, eher knappere und eher etwas ausführlichere Verabschiedungen. Also es klingt jetzt zumindest nicht so, als sei man da völlig im Streit auseinandergegangen, sondern that's Leistungssport.
Ja, also das ist halt einfach wirklich das Profigeschäft und auf einem persönlichen Level tun solche Entscheidungen ja immer irgendwie weh. Und es ist ja auch was jetzt mir, das bereitet mir ja keinen Spaß oder hat mir keinen Spaß bereitet, für mich zu analysieren, dass tatsächlich der Trainerwechsel der richtige Impuls wäre. Also das ist ja im Prinzip, das ist ja meine Analyse jetzt schon seit einigen Wochen. Tatsächlich mache ich das ja für mich nicht, weil das einfach der Mechanismus des Geschäfts ist, sondern das ist für mich das, was in meiner Analyse der richtige Schritt war. Und das ist aber auch nichts, was mir dann Spaß macht, weil auf einem persönlichen Level habe ich ja nie ein Problem gehabt mit Jamal Naji, auch was den Sympathiefaktor betrifft oder ähnliches. Da muss man halt einfach eine Trennung machen. Und ich glaube, dass das natürlich dann auf dieser Ebene dann auch ist und man hat eben sich sicher auch gut verstanden. Also setze ich einfach voraus, Jamal Naji und Jörg Förster haben sich sicher gut verstanden und verstehen sich hoffentlich immer noch sehr gut. Aber man muss dann halt aus sportlichen Gesichtspunkten einfach zu der Erkenntnis kommen, es hat jetzt nicht gepasst. Und es hat nicht mehr gepasst. Ne? Dann ist das halt eine harte Erkenntnis, weil das will ja nun niemand über sich hören, dass er gerade nicht passt. Man kann natürlich auch sagen, der und der und der und der aus der Mannschaft hat alles nicht gepasst. Und das wäre ja auch eine Argumentation, man müsste die halbe Mannschaft tauschen oder sowas. Aber da wissen wir natürlich auch, dass das ja eher der unrealistischere Schritt ist. Ne? Wenn es dann halt nicht mehr passt, dann ist dann halt oft der Trainerwechsel die Devise. Und man muss halt auch sagen, der BHC ist ja kein Verein, der jetzt schnell reagiert, schnell den Trainer tauscht, wenn es mal nicht läuft. Da gibt's ja ganz andere Vereine in der Bundesliga, also auch in der Handball-Bundesliga gibt's das, die viel, viel schneller, wie nennt man es, die Reißleine zieht oder so. Ne? Das ist ja beim BHC überhaupt nicht der Fall. Man möchte ja langfristige Entscheidungen treffen und das ist ja auch wirklich zugute zu halten. Nur aus meiner Sicht war es halt echt eine andere Situation als damals unter Sebastian Hinze, wo ja auch, wie jetzt auch, wenn es halt nicht läuft, dann kriegt man ganz gerne, auch als Sportredakteur, kriegt man relativ viele E-Mails von Lesern und die sind natürlich relativ hart auch, logischerweise, und die haben halt immer auch so einen Ansatz von, das sollten sie aber doch mal schreiben, so eine Art. Ne? Und da kam natürlich damals, als es unter Sebastian Hinze nicht gut lief, kam das natürlich auch. Also nicht mal in dieser ganz schlimmen Phase, wo der BHC hinterher abgestiegen ist, da habe ich das noch gar nicht so mitbekommen. Nur auch jetzt in den letzten Jahren ist es ja auch mal nicht gelaufen. Da kommen ganz schnell Leute und fordern den Kopf des Trainers. Das ist so in den Menschen drin, sagen wir es mal so. Ne? Aber da habe ich das halt nie so gesehen. Ich habe schon für mich erkannt, irgendwie die Mannschaft folgt dem Trainer und das hat alles Konzept, was da passiert und das geht in die richtige Richtung. Der hatte auch Abwärtsspiralen drin, aber ich hatte schon das Gefühl, er steht da schon über den Dingen und das ist jetzt nicht so, dass, ja, das sagt mir niemand in der Mannschaft, aber dass das irgendwie in Frage gestellt wird, was er tut. Und das fand ich jetzt in der letzten Zeit bei Jamal Naji, hatte ich schon das Gefühl, dass da schon Skepsis ist, dass das auch, ja, da gab es auch interessante Rollenverteilungen in der Mannschaft, also eine ganz neue Hierarchie. Eigentlich hat die Mannschaft jetzt ja momentan gar keine echte Hierarchie. Linus Arneson ist ja jetzt nicht mehr der Anführer, der er eigentlich immer war. Das sind alles so Entwicklungen, die so kleine Alarmsignale für mich waren und wo man halt wirklich einfach erkennen muss, das gab es in der Form bei Sebastian Hinze auch nicht. Sorry, ich muss den Vergleich einfach ziehen, weil er hier so ewig Trainer war, diese individuellen Entwicklungen, die waren einfach jetzt unter Jamal Naji einfach nicht gut. Man kann viele Spiele aufzählen, ich möchte es jetzt nicht im Einzelnen machen, aber man kann viele Spiele aufzählen, wo man einfach sagen muss, die haben sich jetzt nicht zum Positiven entwickelt in dieser Zeit. Und das finde ich, kann man, es gibt das auch bei Sebastian Hinze in Einzelfällen. Ja, natürlich. Man irrt sich sicher immer mal in Spielern oder hat eine falsche Erwartungshaltung, zu viel Hoffnung gehabt. Ne? Und vielleicht klappt es auch manchmal in der Chemie nicht. Das kann auch sein in Einzelfällen. Aber ich fand es jetzt hier schon relativ ausgeprägt. Deswegen hat es sich für mich, ja, bei aller Sympathie oder bei allem, ja, dass es halt auch wirklich, dass es nichts ist, was mir Spaß macht, weil ich ja auch mit den Personen zusammenarbeite, hat es sich so ergeben, dass das für mich halt auch in der Analyse rauskam und ich auch jetzt finde, dass es die richtige Entscheidung ist, auch wenn sie halt jetzt ein bisschen spät kommt. Aber man hat eben gehofft, dass man die Kurve kriegt.
Gib mir zwischendurch die Chance, ein paar Zwischenfragen zu stellen. Es haben sich, glaube ich, mittlerweile 5 aufgehäuft. Ich versuche, sie nacheinander abzuarbeiten. Der BHC, der Verein mit den langfristigen Entscheidungen, der, auch das haben wir in diesem Podcast thematisiert, ja, ist im Winter noch vorzeitig völlig ohne Not den Vertrag mit Jamal Naji bis 2028 verlängert hatte, weil er denn angeblich so gefragt sei am Markt, weil man so überzeugt war von ihm. Also das jetzt nur nochmal zur Erinnerung, wie krass dann doch jetzt auch am Ende dieser Bruch ist. Ich will die Frage nicht zu groß machen, aber war Jamal Naji dann doch der falsche Trainer für den BHC oder war er der falsche Trainer jetzt in dieser Zeit, wo es einfach mal eine Phase lang schlecht lief und er dann doch der war, der ja in den Erfolgsphasen die richtigen Statistiken, die richtigen Strategien hatte, aber halt eben nicht die Strategie und auch das richtige Händchen, das es braucht, um so einen knallharten Abstiegskampf zu bestehen?
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also ich glaube schon, dass es reinspielt und dass es jetzt sehr deutlich wurde. Also dass, ja genau, wie du sagst, es ist jemand, der sehr viel mit Zahlen macht, der Zahlen auch eine sehr hohe Bedeutung beimisst. Und das meine ich jetzt wirklich völlig ohne Wertung. Also das kann ja was sehr Gutes sein. Zahlen können ja helfen und Statistiken, die man immer weiter verfeinert und erneuert und auf immer neue Tools setzt, das kann alles gut sein. Nur es ist schon mein Gefühl immer gewesen von Anfang an, dass Jamal Naji eher ein Offensivtrainer ist. Also jemand, der auch auf Kreativität im Angriff Wert legt. Und wenn man sich so den BRC im Angriff anguckt, dann kann man gar nicht sagen, die greifen besonders schlecht an oder so. Das ist über weite Strecken wirklich gut auch. Natürlich kann man immer mal skeptisch sein, da läuft auch mal wieder nicht viel über außen, aber teilweise läuft es dann eben, es gab auch Zeiten, da lief es auch wirklich viel über außen und teilweise gibt es auch spektakuläre Spielzüge, die mit einem Camper-Trick enden und einstudiert sind. Also der Angriff ist, ich sag mal, kompliziert oder war auch teilweise kompliziert, aber auch sehr, sehr erfolgreich. Der Punkt ist nur der, wenn man dann im Abstiegskampf ist, da gewinnt man halt mit dem Angriff keine Spiele. Also das ist jetzt einfach meine konservative Meinung. Ich finde, du musst im Abstiegskampf zuerst mal gucken, dass du eine knallharte, gute Abwehr stellst. Und dann muss man schon zu der Erkenntnis kommen, dass die Abwehr einfach nicht besser geworden ist beim BRC. Die ganze Zeit nicht. Also schon in Ansätzen schon letzte Saison nicht. Da war natürlich, Max Dari war letzte Saison als erstes Mal nicht mehr da. Das war ein überragender Spieler. Da hat man es aber so ein bisschen, ja vielleicht noch, man hatte noch so ein bisschen auch das alte System. Und dann, klar, Frederik Ladevogt kam dazu, der hat auch funktioniert. Und Tom Kore Nikolaisen hat die Führungsrolle da übernommen. Das war vielleicht noch nicht so auffällig. Ja? Aber man hat schon da nicht mehr ganz so gut verteidigt, so im Schnitt letzte Saison. Zumindest glaube ich, dass es so ist. Im Ergebnis, wenn man jetzt guckt, das hatte ich letztens noch ausgewertet, deswegen weiß ich es zufällig auswendig. Ich glaube, in der letzten Saison unter Sebastian Hinze, die ja schon nicht so gut war, seine letzte Saison, wo feststand, dass er weggeht, gab es, glaube ich, 13 Spiele, wo der BRC 25 oder weniger Gegentore kassiert hat. Das war früher immer so ein Richtwert, den will man erreichen. Für ein Spiel, wo man eine Chance hat zu gewinnen, 25 oder weniger Gegentore. Gab es 13 Mal in dieser einen Saison. Dann unter Jamal Naji letzte Saison, glaube ich, waren es 6 oder 7 Spiele letztes Jahr, wo es noch so war. Und in dieser Saison sind es tatsächlich 0 Spiele. Jetzt ist natürlich, kann man da sagen, ja, der BRC hat natürlich Abwehrprobleme, auch weil man dort viele Verletzte hat. Das Spiel ist viel schneller geworden, das stimmt auch. Trotzdem, dass man diesen Wert nicht ein einziges Mal erreicht, auch mit Alternativen nicht, ist natürlich Indikator auch für diese These. Und ich finde jetzt auch bei den Rhein-Neckar-Löwen das letzte Spiel, es ist einfach in der Deckung, es ist nicht der BHC, nicht die BHC-Deckung, die früher das Prunkstück war, die DNA des BHC war, die man halt dann speziell im Abstiegskampf braucht, um Spiele zu gewinnen. Wenn es nach oben geht, ist das vielleicht alles was ganz anderes. Aber man muss erstmal Sicherheit in der Abwehr gewinnen, irgendwie im Abstiegskampf, um einigermaßen sorgenfrei anzugreifen.
Es lohnt sich trotzdem weiter an Wunder zu glauben, Tom, während wir hier sprechen, hat der BVB gerade mit 4:2 gegen Atletico Madrid gewonnen und damit das Halbfinale der Champions League erreicht.
Ja, ist das ein Wunder?
Naja, nach dem Spielverlauf 2:0, 2:2, 4:2, würde ich sagen, ist gerade Party in Dortmund. Zurück zum Handball, ich wollte ja noch eine der anderen offenen Fragen stellen. Stichwort Spieler. Du hast davon gesprochen, von ja einigen Führungsspielern, aber auch einigen anderen, wo man sich fragt, warum die Entwicklung da teilweise stagniert in dieser Saison oder sogar rückläufig ist, warum Führungsfiguren früherer Jahre und Spielzeiten scheinbar plötzlich keine Rolle mehr spielen. Du hast die veränderte Rolle von Linus Arnesen und anderen bewertet. Die Entwicklung der Spieler, jetzt kann man einerseits sagen, klar, die Leistung der Spieler, da sind sie auch selbst mit für verantwortlich. Die Entwicklung der Spieler wiederum ist Aufgabe des Trainers. Was hat Jamal Naji da versäumt? Hat er da eigene andere Prioritäten gesetzt? Hat es zwischenmenschlich dann doch nicht so funktioniert? Oder hat er das so nicht gesehen? Hast du dafür irgendwelche Indikatoren?
Ehrlich gesagt, nicht richtig. Ich kann nicht sagen, was genau seine Gedankengänge sind oder waren halt oder seine Meinung halt dazu ist. Aber nehmen wir mal die Linus Arnesen. Der war ja der Spielmacher, hat auf der Mitte die Entscheidungen getroffen und Das hat er letzte Saison noch gemacht. Und das hat er auch zu Beginn dieser Saison noch gemacht. Und ja, dann hat er Fehler gemacht auch. Vielleicht auch mehr Fehler als sonst. Und hat vielleicht auch mal, ja, ich meine, es war es sogar vielleicht das Spiel gegen Baling, das Hinrundenspiel, also das zweite Saisonspiel, wo es am Ende so richtig schlimm lief. Es kann auch das Leipzig-Spiel gewesen sein. Ich bin nicht mehr so richtig ganz sicher. Er hatte so ein Spiel, wo er es am Ende ein paar Mal entscheiden kann und dann ist es erst Latte, dann Torhüter, so ganz unglücklich, was ihm natürlich dann auch nicht hilft. Also wo er vielleicht dann die Rolle, die er einnehmen möchte ja auch, und das ist ja ein Entscheidungsspieler, Linus Arneson, das ist ja eine Rolle, die er mag, dann auch nicht hat so umsetzen können. Das spielt vielleicht da rein, dass man das Gefühl hat als Trainer, aber das ist wirklich, das ist jetzt hart, weil das, ich kann das nicht sagen, weil das also die Antwort, die ich darauf gekriegt habe von Jamal Naji ist, naja, wir brauchen Linus jetzt hinten, weil wir keinen anderen haben. Also als dann, da war ja, also hinten ist ja nun Verletzungspech, gerade auch auf der Kreisposition, das ist ja der Kreisläufer beim BRC verteidigt ja auch im Innenblock. Das gilt ja für alle drei Kreisläufer. Und wenn dann zwei verletzt sind und dann war auch noch Frederik Ladevogert angeschlagen, da hat man, glaube ich, damals, das war in dem Moment, wo alle drei nicht da waren, dann hat man damit quasi experimentiert, dann lass uns den Linus in den Innenblock stellen und mal an den Kreis stellen und gucken, ob das funktioniert. Und das hat er gemacht, hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt, sagt man also schön. Und hat der jetzt nicht so schlecht gemacht und war dann halt in dieser Rolle, in die er aber eigentlich nicht gehört. Jetzt kann man ja nicht sagen, ja, hat Jamal Naji Linus Arneson degradiert? Ist das so? Irgendwie so gefühlt natürlich ja, weil in der Mannschaftshierarchie hätte ich Linus schon ganz oben gesehen, auch wenn es natürlich ein introvertierter Typ ist, Kapitän aber auch und natürlich eben in den meisten Fällen der entscheidende Spieler auf dem Feld. Und ja, und dann plötzlich ist er derjenige, der auf einer Position dann plötzlich mal vorne auftaucht am Kreis, was er ja nie gelernt hat, so gesehen, da aushilft, plötzlich im Innenblock ist, was er auch eigentlich nie gemacht hat. Und ja, ist eben nicht mehr in der entscheidenden Phase, vor allem nicht mehr im Rückraum, auf dem Feld, auf der Mitte, um da die Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, wenn man dann die Spiele nicht gewinnt und dann Erfolg hat mit der anderen personellen Wahl in dem Moment. Ich glaube schon, dass das für Unzufriedenheit sorgt. Wobei ich da halt jetzt nicht, weiß ich nicht, also das würde jetzt zu weit führen, da zu sagen, er hat den absichtlich da demontiert oder so. Das nicht. Aber das ist sicher nicht optimal gelaufen. Ich glaube, dass Linus in dieser Entscheidungsrolle, dass es zumindest der Mannschaft nicht gut getan hat, da eine neue Ordnung dann auch im Abstiegskampf zu haben. Weil ich habe schon das Gefühl, so eine echte Hierarchie in der Mannschaft, die war immer schon sehr flach beim BRC, das kann man auch so machen, aber dann war sie quasi gar nicht mehr da. Und es ist jetzt zuletzt halt so gewesen, dass ein Eloy Morante Maldonado, der sicher beim BRC eine der besseren Saisons ja spielt, also im Vergleich zu seinen Mitspielern, erfüllt er ja die Erwartung. Und er war zuletzt, bevor er sich jetzt verletzt hat, hatte er schon sehr viel Vertrauen dann auch bekommen. Man kann sicher sagen, zu Recht, weil er eben auch so eine gute Entwicklung gemacht hat, aber es ist eben Spieler mit ganz wenig Bundesliga-Erfahrung. Und wenn du dann nicht gewinnst, dann macht das halt auch irgendwas mit den Gedanken und mit dem Gefühl. Ne? Ich glaube, da kommen schon ein paar Faktoren einfach zusammen. Ja. Weitere negative Entwicklung gab es, ja, ne, also Mads Andersen hat überragend angefangen und jetzt oder haben noch gedacht, hey, der wird ein richtig, richtig guter nach dem Anfang der Saison, wo der Aktivposten überhaupt war. Und jetzt hart gesagt, kriegt er kaum noch ein Bein auf den Boden. Und dann kann man halt nicht sagen, das ist alles nur immer der Spieler. Ja, der Spieler kriegt es halt irgendwie in diesem Rollengefüge, was er jetzt hat, kriegt er es nicht hin. Ne? Und dann muss vielleicht der Trainer eine Lösung finden, dass er es irgendwie doch hinkriegt. Und das geht nicht. Das gelingt nicht mit jedem Spieler. Aber dass es mit so vielen Spielern nicht gelingt, ist halt schon auffällig.
Andere, denen man mehr Führungsrolle zugetraut hätte, sicher gerne, zum Beispiel ein Djibril Mbeng, haben nicht die Erwartungen erfüllt, die man an sie gesetzt hat. Das haben wir im Podcast schon mal thematisiert. Was, glaube ich, bei uns mehr so in Gesprächen zwischen Tür und Angel schon mal gefallen ist, war, naja, will jetzt vorsichtig sein, weil das ja alles nur Dinge sind, die wir von außen betrachten und immer so ein bisschen aufschnappen, aber schon so der Eindruck, Liebling ist jetzt so ein blödes Wort, aber dass es Spieler gibt, die er da offenbar stärker pushen wollte als andere, hat er da was übersehen dann offenbar, wenn es zum Beispiel halt auch um dieses Gefüge, um die Verteilung von Rollenaufgaben, Altersstrukturen etc., also das Teambuilding sozusagen versäumt an der richtigen Stelle?
Das ist wirklich nicht leicht zu sagen, wenn man da von außen drauf guckt. Das ist echt schwierig und vielleicht auch ein bisschen müßig, jetzt darüber zu philosophieren, ob das so war. Ich glaube, dass jeder Trainer natürlich irgendwie ja seine Lieblinge hat. Nur es muss dann eben funktionieren. Das ist halt ja der Punkt. Also klar, dass Eloy Morante jetzt gut mit Jamal Naji klarkommt, da kann man ja von ausgehen, weil das ein Spieler ist, der schon unter Tusem Essen bei ihm trainiert hat und den er dann konkret ja auch geholt hat zum BHC. Also das ist ja quasi ein Wunschspieler von ihm und dann kann man davon ja auch ausgehen. Da weiß Eloy, auf was er sich einlässt und dann weiß Jamal, auf was er sich einlässt und dass die beiden zusammen funktionieren, sollte klar sein. Und Liebling ist halt jetzt, das ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen viel, ne? Aber dass er ihm natürlich wohlgesonnen ist, sollte klar sein, weil der ihm ja nicht einfach vorgesetzt wird. Das ist ja seiner Spieler, ne? Aber das kann man ja jetzt keinem zum Vorwurf machen. Das gibt's ja unter jedem Trainer, ne? Solche Spieler, die konkret geholt werden, weil es der Trainerwunsch ist, ne? Und ich finde, das ist ehrlich gesagt für mich das Relevante, ist wirklich dieses, wenn man halt bestimmte Entscheidungen trifft, die vielleicht auch nicht die vielleicht auch ein bisschen Risiko mit sich bringen. Ich setze jetzt den Eloy in der entscheidenden Phase in diesen Spielen ein, dann muss es auch mal funktionieren. Und wenn es halt dann so oft nicht funktioniert, dann kann es natürlich immer noch die richtige Entscheidung gewesen sein. Aber du brauchst dann halt irgendwann auch einfach Ergebnisse. Das muss halt einfach, ja, das ist halt leider so. Du kannst, wenn es halt ganz doof läuft, ne? Und dann würfelst du halt fünfmal hintereinander eine Eins, obwohl du die richtige Entscheidung getroffen hast, indem du auf 2 bis 6 gesetzt hast. Ja, aber das so klar werden die Vorteile nicht gewesen sein. Und es ist halt schon entweder maximales Unglück oder es ist vielleicht auch mal eine falsche Entscheidung dabei gewesen. Ich würde da schon auf Letzteres tippen, ohne konkret zu sagen, die Entscheidung war falsch, sondern einfach im Gesamtbild bleibt die Entwicklung ist nicht positiv von individuellen Spielern und eben erst recht nicht in den Mannschaftsergebnissen, wie die Tabelle zeigt.
Ich wollte mit der Frage langsam auch noch so in einen Nebenschauplatz sozusagen driften, der mir heute Abend noch so im zweiten und dritten Gedanken durch den Kopf schoss. Jamal Naji ist freigestellt, mit ihm ja auch Per Pütz, sein Co-Trainer. Mit beiden, mit Jamal, aber auch mit Per, sind aber ja nun auch einige Netzwerke verknüpft, die sich gebildet haben. Sei es die enge Zusammenarbeit mit dem TuS Opladen als Ausbildungsstätte für Reservespieler wie Tobias Schmitz, den wir beim letzten Mal da hatten. Sei es aber auch mit Bayer Dormagen, wo man ja gerade erst weitere Kooperationen verknüpft hat. Das sind ja Stationen, die auch eng mit den Personen von Jamal Naji und Per Pütz verknüpft waren. Es ist noch sehr früh, wenige Stunden, nachdem uns diese Nachricht erreicht hat. Aber denkst du, wie wird es da weitergehen? Wird das irgendwelche Auswirkungen haben, wenn jetzt zwei Personen, die ja doch sehr entscheidend waren, auch als Brücken an diesen Stellen, da jetzt rausfallen?
Wie du sagst, sehr, sehr früh. Ich glaube jetzt nicht, dass das die einzigen entscheidenden Figuren waren, warum es dann eben dazu gekommen ist, dass man eine Kooperation mit Opladen hat, dass man auch eine Vermarktungsagentur gegründet hat, auch gemeinsam mit Opladen und HSG Siebengebirge, was ja auch noch der ursprüngliche Heimatverein, glaube ich, ist von Jamal Naji und TuS Opladen. Ja, das ist TuS 82 Opladen ist natürlich auch Naji verbunden, beziehungsweise vor allem Per Pütz verbunden. Aber das heißt ja jetzt nicht, dass dann alles, was man sich da aufgebaut hat oder gemacht hat, das hat man jetzt nicht, sag ich mal, dem Trainer zuliebe gemacht, sondern weil man denkt, dass das halt der richtige Schritt ist. Und das kann es ja auch weiterhin, sein. Ob das dann jetzt so weitergeht, kann ich natürlich überhaupt nicht sagen. Also da fehlt mir dann konkret der Einblick. Ich finde es ja sowieso, man muss ja auch dann sich mal fragen, wenn man jetzt absteigt, ist es dann, also wie funktioniert eine Kooperation mit einem Verein, der in derselben Liga spielt? Da ist es ja dann schwer sozusagen, okay, wir tauschen hier mal Spieler untereinander aus. Das geht ja dann, glaube ich, auch gar nicht. Also so mit Zweitspielrecht, da ist, glaube ich, viel möglich, wenn man in den unterschiedlichen Spielklassen spielt, aber in derselben, glaube ich, da könnte man jetzt nicht einfach wild, oder wild ja sowieso nicht, aber ich glaube, da kann man nicht mal eben Spieler austauschen, auch mit Zweitspielrecht nicht. Ich bin da nicht ganz sicher, aber ich meine, das geht nicht. Das wäre ja auch ganz interessant. Dann könnte der Spieler ja theoretisch dann zweimal gegen denselben Gegner an zwei Wochenenden spielen oder so. Weiß nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Naja, aber das wird alles abzuwarten sein. Da fehlt mir jetzt wirklich der Einblick, inwiefern da das an Jamal Naji gehangen hat. Ja, dass er aber da bestimmt mit einverstanden war, das kann ich mir natürlich schon vorstellen, weil das ja alles irgendwie sein Dunstkreis auch ist, ja.
Menschlich geht man, so scheint es, im Guten auseinander. Sportlich war man sich auch eigentlich weitestgehend einig. Kannst du dir vorstellen, dass es entweder A, auch Druck von der wirtschaftlichen Seite des Vereins gab oder man sich einfach nochmal ganz nüchtern durchgerechnet hat, welche negativen wirtschaftlichen Folgen ein Abstieg für den BRC tatsächlich hätte und wirklich alles dran setzt, das zu vermeiden?
Interessante Frage. Also ich glaube schon, dass man von vornherein gesagt hat, man will auf gar keinen Fall absteigen. So, das ist ja wirklich, das ist der BRC hat den höchsten Etat seit jemals, mehr als 5 Millionen Euro diese Saison, ist so hoch ist der Etat. Und da hat man natürlich nicht den Anspruch, dass man wirklich ernsthaft um den Klassenerhalt kämpfen muss und das bis zum Ende total eng ist. Also ich glaube schon, dass jetzt die Erkenntnis da sein muss, man muss in dieser Liga natürlich mit allem rechnen und eben auch mit so ein bisschen leicht überfliegenden, emotionalen Höhenflug befindlichen Eisenachern, dass man die halt übertrumpfen muss, auch wenn es so richtig schlecht für einen selber läuft. Die Erkenntnis muss man jetzt einfach haben. Man muss immer irgendwie Sorge um den Klassenerhalt haben. Also das ist keine Selbstverständlichkeit, diese Liga zu halten. Ich weiß nicht, ob das halt wirklich von Anfang an so war, aber nehmen wir das einfach mal an. Irgendwann hat man natürlich dann erkannt, so, es könnte jetzt wirklich eng werden. Zu Weihnachten vielleicht so das erste Mal richtig, dann nach Leipzig, nach dem 22-30 in Leipzig, da musste man ja wirklich denken, ey, das wird jetzt hier eine ganz, ganz enge Kiste. So, und dann stand halt die Frage im Raum, ja, machen wir jetzt weiter mit dem Trainer oder machen wir nicht weiter mit dem Trainer, wobei das offiziell natürlich nicht so gesagt worden ist, aber es fanden halt intern ganz viele Gespräche statt und da muss man einfach, ja, das ist halt der Elefant im Raum, dass vielleicht der Trainer entlassen werden könnte. Man hat sich dagegen entschieden und ich denke, man hat sich nicht dagegen entschieden, da gibt's natürlich viele Leute, die einfach sagen, nein, das können die sich nicht leisten, weil der Vertrag, der geht bis 28 und so weiter und so weiter. Ich glaube, das hat nicht großartig reingespielt. Ich glaube, es wurde so entschieden, weil man gedacht hat, dass wir wollen hier das Nachhaltige machen. Wir wollen mit Jamal Naji über viele Jahre hier was aufbauen. Und das ist nur eine Momentaufnahme. Wir kriegen das hin und die Gespräche bringen etwas. Dass man da auch unbedingt weiterhin die Klasse halten wollte und überzeugt war, dass man das dann hinbekommt. So, aber jetzt musste man halt irgendwann erkennen, okay, vielleicht auch wirklich erkennen, naja, vielleicht gewinnen wir kein Spiel mehr. So, weil es hat ja jetzt wirklich auch zuletzt dann einfach nicht mehr funktioniert. Und das ist jetzt natürlich irgendwie ein Strohhalm, an dem man sich klammert. Vielleicht funktioniert da doch noch was, aber ich bin da gar nicht so sicher, weil ja noch vor 2 Wochen das Bekenntnis kam, wir machen weiter mit dem Trainer bis zum Saisonende. Und auch da, das war ja nach der Niederlage gegen Eisenach, da muss man doch realistisch sagen, das ist ja durch, das ist so gut wie durch dann. Es macht dann ja eigentlich auch nichts, ob du jetzt den Trainer wechselst oder mit einem anderen Trainer absteigst, weil du wirst absteigen, höchstwahrscheinlich. Und von daher kann ich mir da nur einen Reim drauf machen, wie ich es eben schon gesagt habe, dass man einfach weiß, so, die Zukunft heißt jetzt hier nicht Jamal Naji und dann können wir es auch sofort machen und dann vielleicht gibt's ja noch den Mini-Funken, vielleicht kriegen wir es ja doch noch irgendwie rumgerissen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, auch wenn man es natürlich 100% anders kommuniziert, dass man natürlich weiterhin Hoffnung hat, aber ich glaube, so richtig einplanen, dass man in der Bundesliga jetzt bleibt. Das kann man einfach nicht.
Bevor wir den Blick nach vorne auf das, was jetzt noch erstmal kommt am Freitag und auch in den nächsten Wochen in der veränderten Konstellation sprechen, will ich einen Punkt ansprechen. Das Thema Trainer, die Trainerfrage war ein durchlaufendes Element auch in deinen Analysen der letzten Spiele und Spieltage. Aber es kam schon auch immer mal wieder, auch in den Statements von Jörg Föste, das Thema Torhüter mit. Wir haben auf der einen Seite einen Peter Johannessen, der den BHC im Sommer verlässt, weil er gerne europäisch spielen möchte. Gleichzeitig etwas spitzfindig gesagt, in der Bundesliga aber nicht die Leistung bringt, die man hier beim BHC von ihm bräuchte. Und ja, Christopher Rudek, der seine Momente hat, so wie auch im letzten Spiel, aber halt eben nicht die Konstanz, die es dann auch braucht, um durchgängig auf gute Quoten zu kommen. Ich verkürze auf die Frage, hat der BHC ein Torhüterproblem gerade?
Also das Thema Torhüter kam ja erst jetzt nach dem letzten Spiel eigentlich auf. Vorher war das jetzt nicht so ein Riesenthema, fand ich jedenfalls nicht. Und jetzt nach dem letzten Spiel hat Jörg Föste relativ deutlich gesagt, dass die Torhüterleistung der Hauptgrund für die Niederlage bei den Rhein-Neckar-Löwen war. Das ist ja eigentlich so der Punkt, auf den du jetzt anspielst. Hat der BHC ein Torhüterproblem? Jein. Ich finde schon, dass Peter Johannesson war immer aus meiner Sicht ein Hop- oder Top-Torhüter. Also auch als man Lemgo geholt hat, man konnte nicht erwarten, dass das jetzt ein Torhüter wird, der immer gut spielt oder immer einigermaßen souverän spielt, so eine gewisse Konstanz aufbietet, wie es ein Thomas Schmirkwa gemacht hat. Der Thomas Schmirkwa hat natürlich auch mal Glanzleistungen gehabt, aber der war halt nie so richtig, also dass er so an gar nichts kam, hat er halt nicht so oft gehabt, wie es ein Peter Johannesson gehabt hat, immer schon. Der hält entweder gar nichts oder hält besonders viel. So, und das war auch beim BHC so, fand ich. Und er hatte durchaus auch gute Spiele dabei. Auch noch in dieser Hinrunde hat er, glaube ich, auch in Gummersbach zum Beispiel, hat er das Spiel mehr oder weniger gewonnen mit einer Glanzleistung. Und ein Spiel, was mir gerade nicht einfällt, hat er auch noch gewonnen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber jetzt dann nach dem Wechsel, da muss man sagen, ja, das jetzt bringt er wirklich gerade gar nichts. Also in der Rückrunde ist er mir noch nicht in irgendeiner Form positiv aufgefallen. Von daher kann man sagen, ja, das ist vielleicht schon so ein bisschen ein Problem jetzt gerade. Ob das jetzt einfach ist, ja, dass er mental schon nicht mehr da ist oder also das wäre eine Unterstellung von mir. Ne? Aber de facto, die Ergebnisse stimmen bei Peter Johannesson seit seinem Feststellenabgang einfach nicht. Und bei Christopher Rudek, da sehe ich das wirklich nicht so kritisch. Also er hat sicher bei Rhein-Neckar-Löwen ist er auch schlecht reingekommen in der ersten Halbzeit, hat dann, ich glaube, er kam nach 14, 15 Minuten und hat nur eine Parade dann gehabt bis zur Halbzeit. Das war natürlich auch nicht gut, aber nach der Pause war er solide. Ne? So, und da war es jetzt dann durchschnittlich, man war halt, ja, das war dann halt kein entscheidender Faktor mehr, dass er noch irgendwie eine Wende herbeiführen konnte. Sicher kein Spiel, wo man jetzt hinterher sagen konnte, zufrieden. Aber ich finde die Torhüterleistung gar nicht so übel, ehrlich gesagt. Und ich finde auch, dass es da mehr, auch, dass viel auch da mit der Abwehr eben zu tun hat. Klar, man will immer mehr halten. Klar, da sind Bälle bei, die rutschen auch dem Keeper dann durch, auch Rudek, dass auch mal der Block da war und der Ball kommt auf die Torhüter-Ecke und der rutscht trotzdem durch. Ja, das passiert. Aber ich finde die Torhüterleistung gar nicht so schlecht und sehe das Problem tatsächlich generell mehr in der Abwehr als im Torhüterbereich. Wobei man jetzt auf die letzte Zeit Peter Johannesson ein bisschen da rausnehmen muss aus der Rechnung.
Es ist eine besondere Folge, dennoch eine Frage, die ich in jeder Folge stelle. Tom, hast du denn was aus der Mannschaft gehört? Also hast du irgendwie am Abend irgendwas schon aus der Mannschaft raus? Ging überhaupt jemand ans Telefon? Hat man deine Nummer direkt geblockt oder war irgendwas abseits der Stellungnahme des Vereins bei irgendwem rauszuhorchen, wie die Mannschaft die Entscheidung aufgenommen hat?
Ja, ich bin ja sehr, sehr dankbar, dass jetzt gerade auch in dieser schwierigen Situation, dass sich die Spieler da stellen und auch was dazu sagen. So. Ich verstehe, dass sie jetzt zu dem Trainerwechsel nichts sagen möchten, nichts Großartiges sagen möchten. Ich habe tatsächlich jetzt im Zuge der Wahlingen-Vorschau, bevor feststand, dass Jamal Naji gehen muss, und das stand eben heute Mittag noch nicht fest, also Dienstagmittag stand das noch nicht fest, als ich mit den beiden geredet habe. Da ging es dann halt eher um die allgemeine Situation. Und da wollte ich jetzt halt noch was Ergänzendes haben, habe beide angefragt. Und der Lukas möchte sich dann nicht zu äußern zum Trainerwechsel. Das verstehe ich auch. Und also Lukas Stutzke hatte ich gesagt, ne? Und Christopher Rudek hat sowas gesagt, dass es halt schon sich schlecht anfühlt, dass man es halt zusammen nicht geschafft hat. So in dieser Richtung müsste ich nochmal das genaue Zitat nachgucken, aber das ist so, ne? Also da sagt jetzt keiner, ich habe drauf gewartet oder so, natürlich nicht, ne? Das ist ja wohl klar. Selbst wenn es so gewesen wäre, das würde keiner sagen. Ne? Und es ist auch im Handball nicht so, dass das ist ja im Fußball, sagt man manchmal so, ach, die Mannschaft, die will den Trainer nicht mehr, die spielen gegen den Trainer, die geben sich keine Mühe und so. Das gibt's im Handball eigentlich nicht. Klar, das Leipzig-Spiel hätte man so interpretieren können, weil es wirklich so schlimm war. Aber man kann ja jetzt nicht sagen, dass die Mannschaft jetzt nicht zuletzt gewinnen wollte. Ne? Also das ist ja nicht der Faktor, dass man da irgendwie gegen den Trainer spielt oder so, wie man das so im Salopp häufig im Fußball hört. Das kann ich im Handball einfach... Das kann ich nicht feststellen im Handball. Ich glaube schon, dass da die meisten zuerst mal bei sich auch die Schuld sehen. Ne? Also selbst wenn man irgendwelche Punkte beim Trainer kritisch sieht und so weiter, aber ich glaube schon, dass die erstmal gucken, so was kann ich eigentlich besser machen. Das ist nicht nur Gerede.
So, jetzt stellt sich mit Blick auf die Spielforscher Balingen die Frage, wen aus dem Trio Infernale rufst du zuerst an? Also Arno Gunnarsson, Markus Pütz und Fabian Gutbrot sollen jetzt ja das Ruder an sich und dann kräftig rumreißen. Gehen wir die drei, also die zweifelsohne ja alle drei eng und für und auch langfristig hinter dem BHC stehen. Arno Gunnarsson, der Typ, der klar als Spieler immer ein Kämpfer war und ist, der aber auch ja den Einheizer, den Einpeitscher auf dem Feld oder auch am Rand geben kann. Markus Pütz, vielleicht eher fürs Strategische. Fabian Gutbrot noch mittendrin. Wie siehst du so die Rollenverteilung? Also ich würde erstmal sagen, auch wenn das jetzt natürlich, klar, eine in Anführungszeichen Notlösung ist, für mich lässt sie sich nicht schlecht an.
Ja, also es ist ja vor allem jetzt mal so, das ist ja dieser Slogan, die Kraft in uns, die gilt ja hier absolut. Denn das sind ja alles... BHC-Urgesteine, wenn man so möchte. Ne? Ich weiß es nicht auswendig, seit wann Markus Pütz dabei ist, aber es ist auch schon sehr, sehr lange. Arno Gunnarsson ist, glaube ich, 11 Saisons hat er gespielt, dann ist es jetzt sein 12. Jahr beim BHC und dann ist es demnach das 11. Jahr von Fabian Gutbrot beim BHC. Schon stattlich und genau. Und da... Also ich glaube, das ist auch eine tatsächlich jetzt für den Moment auf jeden Fall eine gute Lösung, ist auch mal einfach zu probieren, was können die jetzt was werden da für Impulse gesetzt? Inwiefern, es ist ja auch so ein bisschen so, da ist ja jetzt nicht die geballte Trainererfahrung auf der Bank. Also klar, Arno Gunnarsson hat die Masterlizenz sogar, aber er hat natürlich noch nie ein Bundesligaspiel gecoacht. Bei Fabian Gutbrot weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube, er hat gar keine Trainerlizenz. Ne? Bei Markus Pütz glaube ich, dass der auch die höchste Lizenz hat. Zumindest hat er die A-Lizenz. Aber ich glaube, er hat sogar auch die höchste Lizenz und ist ja auch im Nachwuchsbereich sehr aktiv. Auch bei der Pfalz trainiert er auch. Also er ist ja ganz viel im Trainerbereich, im Jugendbereich auch aktiv und sowieso beim BHC jetzt seit längerer Zeit für die Torhüter zuständig. Das war immer jetzt so sein Schwerpunkt zuletzt im Co-Trainer-Bereich. Naja, und er war natürlich unter Sebastian Hinze wirklich quasi die rechte Hand, der erste Co-Trainer. Rückt jetzt so gesehen wieder so ein bisschen in die alte Rolle. Mein Gefühl ist, dass jetzt so ein bisschen Arno Gunnarsson den Hut auf hat, ohne das bisher geklärt zu haben. Ne? Aber er war ja neben Per Pütz quasi der zweite echte Co mit Torhütertrainer Markus Pütz dahinter, sozusagen in Anführungszeichen dahinter, aber mehr halt Fokus auf die Torhüter. Deswegen glaube ich, dass er jetzt da so ein bisschen vorne steht und auch derjenige ist, der dann, weiß ich nicht, als als Coach dann quasi offiziell geführt wird und den man dann am Ende halt auf Dein dann auch interviewen möchte und der vielleicht auf der Pressekonferenz dann was sagt. Aber sie werden sich halt stark eben absprechen, was sie tun werden. Und ich glaube, da ist dann im Trainerteam die Hierarchie jetzt gerade dann relativ flach, ja. Und da wird man dann, glaube ich, einen gemeinsamen Weg dann finden, wie man es machen will. Und was es ja auch in der Vergangenheit mal gab, da hatte Sebastian Hinze Covid und dann ist da, musste da Markus Pütz einspringen. Das war in Wetzlar. Und dann ist es natürlich so, da war er dann auch, das war Markus Pütz' erstes Bundesligaspiel als Chefcoach sozusagen. Und da fehlt natürlich, klar, da fehlt halt einfach ein bisschen Routine, Erfahrung, ne? Und dann ist halt jeder so ein bisschen mehr aktiviert in der Mannschaft, gibt ein bisschen mehr noch rein als normal. Und vielleicht kann man, also diesen Effekt hat man vielleicht ja jetzt auch so ein bisschen, ne? Dieses Bewusstsein, ich muss jetzt hier wirklich alles reingeben, vielleicht noch so ein bisschen mehr, hier und da noch ein bisschen mehr mitdenken oder sowas. Ich glaube, das kann helfen. Und dann wird man sehen, einfach wie diese 6 Spiele jetzt laufen. Also, und dann vielleicht eben auch eine Entscheidung treffen, wie das weitergeht. Das ist ja vielleicht auch eine ganz gute Option. Man sieht jetzt, wie funktioniert das mit Arno Gundersson als Cheftrainer oder Markus Pülz oder welche Konstellation dann eben auch immer. Und kann dann natürlich auch vielleicht perspektivisch sagen, ist das jetzt unser Weg auch für die nächste Saison? Oder holen wir uns da jetzt einen externen, erfahrenen Mann ran, der für den direkten Wiederaufstieg sorgen soll? Ne? Weil das ist natürlich dann schon eine hohe Bürde. Ich denke, man möchte das ja eigentlich schon ganz gerne zurück in die Bundesliga kommen. Und wenn das dann Arno jetzt direkt regeln soll, natürlich auch schon eine große Aufgabe. Insofern hat man jetzt auch mal eine Möglichkeit, die Dinge so ein bisschen auszuloten in den 6 Spielen. Ohne, finde ich, der ganz große Druck ist einfach auch nicht da. Wenn du verlierst, verlierst du halt. Das ist sowieso das, ja, womit man jetzt ja irgendwie gerechnet hat, dass man absteigt. Und man kann ja jetzt gerade nur gewinnen. Ich finde, man kann nur gewinnen.
Und ich glaube persönlich noch, und das knüpft an das an, was du sagtest, die Kraft in uns. Ich glaube, wenn man darauf setzt, dass es in diesen Spielen, zumindest in den Heimspielen, die jetzt noch anstehen, wobei das ja auch einige Brocken noch dabei sind, noch auch auf die Unterstützung der Fans bis zuletzt setzt, dann ist das natürlich mit den 3 Namen, die da jetzt auf dem Trapez stehen, sicherlich eine gute Basis, mit einem Arno Gunnarsson, mit einem Markus Pütz, mit einem Fabian Gutbrot gemeinsam auch nochmal die Basis zu mobilisieren, bis zuletzt dran zu glauben und drauf zu hoffen. Und psychologisch ist es natürlich, sage ich mal, ein guter, der vielleicht wirklich nun allerletzte gute Moment, auch wenn, klar, auch wenn man so die Kommentarspalten sich auch auf der BRC-Seite durchliest, richtige Entscheidung, aber zu spät. Ein Satz, der sich das ein oder andere Mal auch in den Kommentaren der Fans wiederfindet. Das haben wir nun schon hinlänglich diskutiert. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, sind ja da jetzt nochmal, Eisenach hat man verloren, aber die nächsten 2 Entscheidungsspiele liegen nun direkt hintereinander. Am Freitag mit Balingen-Waldstätten, den Liga-Letzten, und dann darauf folgend ja das Spiel gegen den HC Erlangen, der derzeit 15. ist, immerhin auch 6 Punkte vor dem BHC, 6 Punkte, die man sehr dringend bräuchte, die man in 2 Spielen auch noch nicht holen wird. Nichtsdestotrotz denken wir mal positiv, die 2 Spiele voran gegen Balingen-Waldstätten auswärts und zu Hause gegen Erlangen klappt es. Darf man dann wieder mehr Hoffnung schöpfen beim BRC?
Ja, wenn du die beiden Spiele gewinnst, natürlich. Vor allem, gegen wen spielt Erlangen denn jetzt am nächsten Wochenende? Das habe ich gerade nicht im Kopf, Thorsten, sagst du es mir?
Erlangen spielt zu Hause gegen Leipzig.
Ja, also wenn man die beiden Spiele gewinnt, dann natürlich hat man dann Hoffnung. Jetzt spielt Erlangen natürlich zu Hause gegen Leipzig am Wochenende. Das ist sicher eine große Chance. Da wäre ein bisschen Schützenhilfe aus Leipzig natürlich nicht schlecht. Speziell, wenn man jetzt in Balingen gewinnen würde. Dann Schützenhilfe aus Leipzig, dann schlägt man zu Hause Erlangen, dann ist man auf 2 Punkte ran. Jetzt müsste man auch wegen der Tordifferenz gucken, aber auf 2 Punkte ran sein, auf Erlangen in diesem Moment. Und man muss natürlich noch gucken, was Eisenach macht. Das ist ja jetzt auch nicht gesagt, dass die jetzt alles weiter gewinnen oder so. Aber theoretisch könnte man natürlich auch auf einen Punkt auf Erlangen ran, auf Eisenach rangekommen sein. Ne? Also das wäre der günstigst mögliche Fall. Man gewinnt 2 Mal und ist auf einen Punkt an Eisenach ran und 2 an den HC Erlangen. Dann kommen diese Teams natürlich ins Grübeln. Dann ist der Druck bei denen natürlich sehr, sehr hoch, dass sie unbedingt gewinnen müssen. Und weil sie das Gefühl haben, der BRC gewinnt jetzt weiter. Ne? Das wird dann schon nochmal richtig spannend, ja. Aber lass das erstmal passieren. Ne? Das würde ich sagen, ist klar, ich habe auch die Hoffnung, ja, und ich überlege auch jetzt tatsächlich die Fahrt nach Balingen zu machen, die ich vorher kategorisch ausgeschlossen habe. Aber es ist gerade noch mehr eine Hoffnung und nicht eine Überzeugung, dass jetzt plötzlich zwei Siege in Folge kommen.
Und um das noch zu ergänzen, weil manch einer jetzt schon so ein bisschen auf Erlangen spekuliert, die haben nach dem BRC dann mit Melsungen und Magdeburg auch noch zwei schwere Aufgaben. Ich meine, der BRC hat ja auch noch was vor sich mit den Füchsen Berlin dann. Hamburg wird sicher auch keine leichte Nummer, der HSV. Aber insofern auch Erlangen mit keinem einfachen Schlussprogramm.
Nee, so wie du es gerade sagst, nicht. Aber der BRC hat natürlich vorher noch zwei Spiele. Ich glaube, Lemgo und wie du gesagt hast, Hamburg, das sind schon gewinnbarere Spiele. Speziell, wenn man die nächsten beiden gewinnen würde, dann kann man davon sprechen, dass man diese beiden vielleicht auch gewinnen könnte. Und am letzten Spieltag ist halt Flensburg. Ne? Ich glaube, in Berlin, da wird nichts zu holen sein, weil Berlin wird da immer noch Chancen haben, Meister zu werden. Vermute ich, auch wenn sie vielleicht dann immer noch hinten dran hängen, aber das wird noch nicht entschieden sein. Das heißt, die werden nicht drunter her tun gegen den BRC und werden dann ihrer Favoritenstellung gerecht. Ich hätte da mehr Hoffnung, dass man am letzten Spieltag noch gegen Flensburg gewinnt, wenn man dann einigermaßen eine Leistung zeigt, falls es für Flensburg wirklich in diesem Spot nicht mehr um viel geht. Ne? Dann halte ich das, also am letzten Spieltag passieren dann mal so Dinge. Aber lass, mein Gott, Thorsten, lass mal die nächsten beiden Spiele abwarten. Dann können wir darüber sinnieren.
Genug über andere geredet. Es ist 23.40 Uhr am Dienstagabend, nachdem wir uns kurz nochmal zusammenschalten wollten, Tom und ich, um über ja die Personalie des Tages oder die Doppelpersonalie des Tages, die Freistellung von Jamal Naji und Per Pütz beim BHC zu sprechen. Ich weiß nicht, ob dir das an der Stelle zu persönlich ist, Tom, aber ich weiß nicht, wie lange ist es her? 11, 12 Stunden, da haben wir beide noch drüber gesprochen, wer unser nächster Studiogast für die nächste Folge ist und haben uns auch ein bisschen ausgetauscht darüber, wie, ja, gerade für dich, für jemanden, der sehr nah auch ständig, eigentlich die ganze Woche über, du am BRC dran bist, diese ganze Phase, diese Entwicklung jetzt ist. Hat das mit dir irgendwas emotional gemacht, zu lesen, dass es jetzt doch noch zu einem Trainerwechsel kommt?
Das habe ich am Anfang ja angedeutet, ne? Dass man könnte ja denken, das ist sowas wie, ja, gut, ich habe ja recht gehabt oder so, dass dieses Gefühl aufkommt. Ne? Aber das ist halt überhaupt nicht so. Das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Das hat sich überhaupt die ganze Zeit nicht gut angefühlt. Und das ist das, was. Das kann ich dir persönlich dazu sagen. Das ist einfach wirklich die Wahrheit. Alles, was ich da geschrieben habe oder auch gesagt habe im Podcast, das habe ich so gesagt, weil ich das wirklich denke und weil ich finde, dass das gesagt werden musste. So. Und das gefällt halt. Natürlich ist es doch klar, dass gerade wenn man was Negatives sagt, dann sind es natürlich Dinge, also jetzt mal, nehmen wir mal einfach den Trainer. Wie kann dem Trainer das gefallen, selbst wenn er in der absolut ruhigsten Minute vielleicht sagen würde, ja, vielleicht kann man das von außen so sehen, wird das ja niemand je über sich gerne in irgendeiner Form hören, dass man gerade der Falsche für den Job ist. So, und das ist was, wenn man das macht, dann aber zwei Tage später natürlich mit dem Trainer redet, das ist eine belastende Situation. Ich finde, das ist eine belastende Situation. Also mich belastet das. Ja. Und aber ich kann nicht sagen, ich mache das jetzt nicht, weil ich dann ein einfaches Leben habe. Klar, dann natürlich kriege ich dann mehr Leserzuschriften, die sagen, sie können doch nicht den Trainer nicht in Frage stellen. Das kommt. Das weiß ich, dass es kommt, weil es bei Sebastian Hinze kam. Ja. Aber ich finde halt, wenn ich da wirklich von überzeugt bin und da auch die Anhaltspunkte für habe, dann ist es mein Job, das eben zu tun. Und es ist aber eine belastende, das ist wirklich eine belastende Situation. Und jetzt jetzt hat man das getan, wo ich schon nach Leipzig dachte, das ist der richtige Schritt. Und das fühlt sich für mich deswegen jetzt nicht gut an. Also das habe ich ja schon am Anfang gesagt, weil das auf dem persönlichen Level mir schon auch irgendwie leid tut, dass es einfach so ist, wie es ist. Und dass es halt so gekommen ist. Es wäre viel besser gewesen, viel schöner gewesen, wenn man einfach die Kurve gekriegt hätte. Ich jetzt auch in dem Moment, sag ich mal, mein Impuls war ja, Trainerwechsel ist das Richtige. Das Einschwören ist nicht das Richtige. Das war mein Impuls. Man hat das Einschwören gemacht. Und wenn das funktioniert hätte, da kannst du mir echt glauben, da hätte ich mich echt gerne geirrt. Ich hätte mich wirklich gerne geirrt. Und am Ende hätte man gesagt, so, Klasse wurde gehalten. Es hat funktioniert. Das hätte sich viel, viel besser angefühlt für mich. Auch wenn ich falsch gelegen hätte. Ja. Und noch schöner wäre es gewesen, man hätte einfach nach Weihnachten, wo jetzt das Trainerthema noch gar keins war, großartig. Man hätte nach Weihnachten die Kurve bekommen und hätte dann, weiß ich nicht, man hätte sogar Kiel hat ja quasi echt das Tor geöffnet, da direkt gegen Kiel zu gewinnen, am ersten Spieltag nach Weihnachten, also nach der EM-Pause da. Kiel war wirklich schlecht in dem Spiel. Hätte man gewinnen können und dann wäre es vielleicht ganz anders gelaufen. Man hätte da auch die Kurve gekriegt und das Ganze wäre... Also hätte sich viel, viel besser angefühlt. Das ist diese ganze Situation, ich rede schon wieder so lange, tut mir echt leid, aber das ist eine Situation, die belastet mich tatsächlich oder die hat mich belastet und belastet mich auch jetzt noch, in diesem Moment jetzt. Nehm das mit in den Feierabend, ja, wie du siehst, jetzt gerade. Ja, aber das ist nicht einfach. Auch wenn man, ne, auch so Geschichten jetzt eben, wenn du gesagt hast, mit den Torhütern, jetzt ist mein Urteil über Peter Johannesson auch nicht besonders schön, ne? Aber soll ich das irgendwie alles schön reden? Ne? Das ist halt auch nicht, das hat auch nicht meine Art. Ich will nicht übertrieben mega kritisch sein, aber es gibt nun mal Dinge, die man halt leider in, wo es halt einfach zum Beruf gehört. Dinge einzuordnen, zu bewerten und das ist halt nicht immer schön. Und jetzt beim BRC ist es halt wirklich viel, viel Regen in dieser Saison und wenig Sonnenschein. Bisschen Sonnenschein wäre halt mal wieder nett.
Nicht nur im Sport. Um die Situation, danke für deine Offenheit, um die Situation ein bisschen aufzulockern, Tom, sage ich, uns beide setzt zumindest bis zum Saisonende keiner ab in diesem Podcast. Und wir hoffen auf das, was noch kommt. Letzte Ausfahrt, allerletzte Ausfahrt, Balingen-Wallstätten heißt es am Freitag um 19 Uhr für den BRC und am Sonntag, den 28. April dann in der Unihalle in Wuppertal gegen den HC Erlangen. Liebe BRC-Fans da draußen, alle, die noch mit Hoffnung haben, lasst den Club nicht hängen. Gerade jetzt im Endspurt in den alles entscheidenden Spielen, solange rechnerisch es noch möglich ist, den Abstieg zu verhindern, wird der BRC, werden die Löwen sicher über jede Unterstützung dankbar sein. Lieber Tom, sollen wir Schluss machen für heute?
Ja, lass mal Schluss machen. Ich wollte noch einen kleinen Text schreiben, so am Abend.
Okay. Ich danke dir sehr für unseren kleinen Plausch, die Analysen, Einblicke, Gedanken und Emotionen. Ohne Jamal Naji und Per Pütz geht der Bergische HC in die finale Phase des Kampfs gegen den Abstieg. Ob und wie es weitergeht, wir werden es hier im BRC-Podcast und natürlich im Solinger Tageblatt und bei Radio RSG in den nächsten Tagen und Wochen intensiv begleiten. Danke, lieber Tom.
Bitte, ich gebe dir noch einen Ergebnistipp, ja?
Oh ja, bitte.
Es geht 26 zu 25. Ich betone die 25. 26 zu 25 für den BRC aus.
Ah, okay, ja, okay. 28 zu 25, dann gehe ich mit. Aha. Dann gehe ich mit. Nein, das wird schon im Angriff ein deutlicheres Auftreten des BRC am Freitag. Egal, wer von uns beiden recht hat, wir freuen uns auf die nächste Folge. Nochmals danke, Tom. Danke euch vor allem da draußen fürs fleißige Reinhören und bis bald, wir hören uns.
Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.